Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Theodor 2,6 Radio Free FM mit der Plattform um 16 Uhr. Mein Name ist Maximilian Strauß und ich bin gottfroh. Normalerweise soll man solche Sprüche eigentlich nicht machen, aber heute stimmt dieser Wortwitz halt einfach. Ja, unter göttlicher Gebung sozusagen oder in göttlichem Beistand, zumindest in Vertretung heute, gehen wir in die Plattform. Wir sprechen heute gemeinsam über das Kloster Roggenburg beziehungsweise über das Thema Ordensleben. Ja, der Weg mit oder zu Gott, je nachdem, wie man das sehen möchte. Ein Weg, den, glaube ich, ja, nur ein geringer Teil unserer Gesellschaft geht. Ein Teil, über den viele Menschen gar nicht so wirklich Bescheid wissen. Und da hoffe ich, dass ich in den kommenden 60 Minuten viel Licht in das Dunkle bekomme und dass wir gemeinsam einen Einblick ins Ordensleben beziehungsweise ja auch auf dem Weg dorthin, in den Orden einzutreten, dort ja seinen Platz zu finden, bringen können. Und da bin ich sehr froh, dass ich das nicht mit mir alleine heute ausmache. Da wären wir nämlich an der Stelle schon wieder rum. Mehr weiß ich nämlich nicht. Aber mein Gast, Frater Kilian Neubert, der kennt sich aus, er ist selber Novize im Kloster in Roggenburg und er ist heute bei mir im Studio. In diesem Sinne, herzlich willkommen bei mir, schön, dass du da bist.
Danke.
Gerne möchte ich dir erstmal die Möglichkeit geben, ein paar Worte zu dir zu verlieren, dass wir vielleicht so einen kleinen Eindruck darüber haben, wer du bist und was vielleicht deine Position oder beziehungsweise deine Beziehung zum Kloster Roggenburg ist.
Das mache ich gern. Mein Name ist Frater Kilian Neubert. Es ist ja schon angeklungen, ich bin der Novize im Kloster Roggenburg. Das ist so die erste Stufe des Ordenslebens, also die ersten 1 bis 2 Jahre. Wenn man in eine Ordensgemeinschaft eintritt, ist man erst Novize, also im weltlichen Bereich würde man sagen der Auszubildende. Ich bin 30 Jahre alt, komme ursprünglich aus Franken und habe bereits Theologie und gymnasiales Lehramt in Bayern studiert. Und ja, ich freue mich einfach hier zu sein und ein bisschen zu erzählen über das Kloster Roggenburg. Vielleicht, wenn es den Hörerinnen und Hörern noch nichts sagt, ist es ungefähr eine halbe Stunde oder 25 Minuten vom Auto von Ulm entfernt, ungefähr in der Nähe von Weißenhorn und ist ein Chorherrnkloster, also kein Mönchskloster, wo wir zu 10 zusammenleben in der Altersspanne zwischen 30 und 81 Jahren.
Wenn du sagst, es ist Altersspanne 30 bis 81 Jahre, ist das so ein Mindestalter 30 oder hat sich das eben jetzt durch Zufall ergeben, dass der Jüngste dort 30 ist?
Ja, ich bin der Jüngste und ich bin 30. Also das ist so eigentlich, deswegen sind wir halt in dieser Altersspanne. Wenn jemand bei uns eintreten will, muss er ein gewisses Mindestalter natürlich erreichen. Also die Volljährigkeit ist die Voraussetzung. Aber wir haben auch zum Beispiel in unserem Mutterkloster Windberg einen Novizen, der erst Mitte 20, 22, 23 Jahre alt ist. Also jünger geht schon. Die Tendenz geht nur aktuell eher zu älteren Kandidaten.
Du sagst, ihr seid ein Chorherrenorden, also kein Benediktinerorden. Wie viele verschiedene Orden gibt's denn so in Deutschland? Weißt du das zufällig?
Jetzt wird mir schon die erste Fangfrage gestellt, das weiß ich nicht, weil die Ordenslandschaft sehr breit gefächert ist in unserem Land. Das hat auch einfach historische Gründe, weil es Orden gibt, die relativ früh gegründet worden sind, wie die Benediktiner. Und es gibt Orden, die relativ spät gegründet worden sind, erst im 19. Jahrhundert und sich meistens einer bestimmten Aufgabe wie der Krankenpflege verschrieben haben. Wir sind so ein bisschen mittendrin. Das heißt, wir wurden in Roggenburg vor 900 Jahren jetzt gegründet. 1126 war unsere Gründung in Roggenburg. Und es gibt einfach eine ganz unterschiedliche Bandbreite an Klöstern, die man natürlich in Kategorien ein bisschen unterteilen kann. Aber die Vielfalt ist immer, macht es ein bisschen schwierig, alle über einen Kamm zu scheren.
Und was war dann für dich der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, ja, du gehst ins Kloster Roggenburg in den Chorherrenorden und jetzt nicht zum Beispiel zu den Benediktinern oder zu irgendeinem anderen Orden?
Das ausschlaggebende Momentum war eigentlich für mich, dass ich gemerkt habe, also die Benediktiner sind ein Orden, die zum Beispiel eher vom Mönchsideal her sich in die Einsamkeit zurückziehen. Und wir sind ein sehr aktiver Orden, die also viel in der Seelsorge, in anderen beruflichen Tätigkeitsfeldern unterwegs sind. Und das versuchen mit dem Gemeinschaftsleben an einem konkreten Ort zu verbinden. Und das war das. Ich habe mir drei Ordensgemeinschaften ein bisschen angeschaut und war auf der Suche. Und in Roggenburg habe ich gemerkt, das passt irgendwie. Ohne das jetzt an einem einen Grund festmachen zu können, aber es war so ein Gefühl, das könnte so mir entgegenkommen, wie ich auch selber so ticke. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss es jetzt einfach mal probieren und dann wird man sehen, ob es passt.
Das ist ein sehr interessanter Punkt, wo du, wenn du sagst, du hast dich auf die Suche begeben, ja. Ich meine, wenn jemand von uns einen neuen Job sucht, ja, dann kann er in den Stellenportalen danach suchen, kann auf den Homepages der jeweiligen Unternehmen sich das in aller Ruhe durchlesen und kann sich da relativ ein gutes Bild draus machen, ja. Wenn man sich jetzt aber auf die Suche nach einem Orden macht, ich glaube nicht, dass es dafür eine Stellenbörse gibt.
Ja, das ist weniger. Ja, das stimmt schon. Also ich hatte einen strategischen Vorteil, dadurch, dass ich schon Theologie studiert habe, war mir das Ordensleben jetzt nicht so fremd. Also ich konnte schon mit den einzelnen Begrifflichkeiten etwas anfangen. Aber es gibt tatsächlich schon so eine Art von Plattform. Es gibt schon so eine, die nennt sich Deutsche Ordensoberen Konferenz. Und da gibt es schon so eine Plattform, wo man sich die unterschiedlichen Ordensgemeinschaften mal in der Breite anschauen kann und sehen kann, was gibt's eigentlich in Deutschland. Und das habe ich auch ein bisschen gemacht. Ich habe so ein bisschen gesucht und dann einfach geschaut, was könnte denn zu mir passen.
Gibt's da dann auch irgendwie so die Möglichkeit, wenn du jetzt gesagt hast, du hast dir vielleicht da zwei oder drei Orden am Ende des Tages herauskristallisiert, wo du für dich gefühlt hast, ja, das könnte der Orden sein, wo ich hin möchte. Gibt's da dann die Möglichkeit, dort irgendwie Kontakt aufzubauen, zu sagen, ich würde gerne mal vorbeikommen, mir das vor Ort irgendwie anschauen, von euch vielleicht ein bisschen Eindrücke bekommen, ob ich da reinpasse oder wie läuft das?
Die Möglichkeit gibt's und es ist auch sehr wichtig, dass es die gibt, weil man kann das nicht am Schreibtisch sich selber ausdenken. Man muss das mal gesehen haben. Und ich denke, dann kristallisiert sich über die Zeit, wenn man mal zu Besuch kommt oder man mitlebt in einer Ordensgemeinschaft, schon relativ schnell heraus, ist das was für mich oder spricht mich das an oder ist es überhaupt nichts für mich? Also konkret ist es so, dass eigentlich jede Ordensgemeinschaft einen Verantwortlichen hat, der sich um die sogenannte Berufungspastoral kümmert, also um junge Männer, die Interesse haben oder bei Frauenorden junge Frauen und die dann auf dem Weg begleitet und auch meistens relativ große Erfahrung hat und dann sich mit dem Kandidaten auf den Weg macht und auch abklärt, ist das was für mich, der Kandidat und auch die Ordensgemeinschaft, passt so auch zu uns. Es müssen ja beide Elemente zusammenpassen auch, wenn man in einer Gemeinschaft konkret leben möchte.
In deinem Fall hat das dann gut gepasst, so bist du in den Chorherrenorden auch gekommen, bist nun im Noviziat, wie man sagt. Was dürfen wir uns darunter vorstellen? Also klar, du hattest jetzt das mal mit dem Punkt Ausbildung verglichen, ja. Klar, einen Auszubildenden in der, ich sag mal, weltlichen Kultur, damit kann jeder was anfangen, aber Noviziat, ich glaube, viele haben den Begriff auch schon gar nicht gehört. Wie läuft das im Grunde genommen ab? Du hast gesagt, über 2 Jahre?
Genau, also es sind 1 bis 2 Jahre, je nachdem, welche Vorbildung der Kandidat mitbringt. Und das erste Jahr ist so ein, man könnte es umschreiben mit einem ordensinternen Ausbildungsjahr. Also man lernt so die spezifischen Dinge des Ordens. Also jeder Orden lebt nach einer bestimmten Regel, wie nach der Regel des heiligen Augustinus. Und nach einer gewissen Spiritualität, nach bestimmten Pfeilern, die lernt man alle kennen, auch die Heilige Schrift wird näher betrachtet und gleichzeitig lernt man auch einen Ort besser kennen. Also zum Beispiel in Roggenburg, man kann sich das so vorstellen, man hat Unterricht in bestimmten Fächern. Ich habe jetzt im Bildungszentrum und im Klosterladen mitgearbeitet in unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern, habe den Orden besser kennengelernt. Also wir waren auch in Belgien, Niederlande, Österreich, haben da die Mitbrüder besucht. Und so fühlt sich so ein Jahr doch relativ schnell. Und das Ziel ist eigentlich, dass der Kandidat mal Orden und die Eigenheiten der jeweiligen Gemeinschaft kennenlernt und da mehr sich vertiefen kann, um auch eine Entscheidung treffen zu können, möchte ich da bleiben, weil im Noviziat ist man noch völlig frei. Also man kann morgens seine Koffer packen und sagen, ich gehe wieder. Das bewusst so gehalten, dass man sich wirklich zunächst ohne eine große Verbindlichkeit in eine Gemeinschaft begeben kann und sagen kann, innerlich, ist es was für mich oder ist es nichts? Weil ich bin der Meinung, nur wenn man mal wo mitgelebt hat, dann kann man das wirklich auch für sich sagen, ob das passt.
Geht das auch in der anderen Richtung? Also, dass der Orden im Laufe des Noviziats sagt, ich glaube, du passt jetzt nicht so gut zu uns?
Ja, Also das geht auch. Es ist ein beiderseitiges Agreement, könnte man sagen. Auch der Orden kann sagen, aus dem und dem Gründen, die werden natürlich dann auch dem Kandidaten dargelegt. Also es ist keine Willkürentscheidung. Aber es passt nicht oder es fehlt irgendwas, was für uns wichtig ist. Das ist durchaus möglich und dann kann auch sein, dass der Orden sagt, du musst wieder gehen.
Jetzt hast du gerade das Thema auch Regeln oder Statuten angesprochen, ja, die auch von Orden zu Orden ein Stück weit sich unterscheiden können. Was sind denn bei euch da, vielleicht sind es auch mehrere, da werden wir jetzt sicherlich nicht jedes einzelne Regel durchgehen können, aber was sind vielleicht so ein paar doch recht wichtige Punkte, die es bei euch zu beachten gibt? Vielleicht kannst oder darfst du uns da mal ein bisschen Einblicke darin geben?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil wir leben nach der Augustinusregel und die zeichnet sich so eine relative Offenheit aus. Also da werden einzelne Dinge nicht so spezifisch geregelt wie in der Benediktsregel, aber wir haben auch sogenannte Konstitutionen unseres Ordens, die dann so ein bisschen das Zusammenleben näher regeln. Aber ich würde schon so sagen, Kennzeichen unseres Ordens ist, natürlich haben wir ein gemeinsames Gerüst. Mhm. Das ist zum Beispiel unser gemeinsames Chorgebet, die gemeinsamen Mahlzeiten oder dass wir auch eine Art von gemeinsamer Erholung und Freizeit haben. Aber ich würde schon so sagen, das ist wichtig für uns als Gemeinschaft. Und nichtsdestotrotz, dadurch, dass wir viel in beruflichen, unterschiedlichen beruflichen Tätigkeitsfeldern sind, haben wir nicht sozusagen so ein enges Regelkorsett. Das ist nicht charakteristisch für uns, sondern wir schauen schon, dass auch der Einzelne mit seiner Persönlichkeit sich frei entfalten kann, weil ich hoffe, ich lehne mich jetzt da nicht zu euch aus dem Fenster, aber ich würde schon sagen, dann kann man auch Ordensleben gut leben, wenn man auch mit dem, was man an Charismen, an Begabungen geschenkt hat, sich auch in eine Gemeinschaft einbringen kann. Und ich bin der Meinung, dass da auch bei uns sehr stark auch auf den Einzelnen geschaut wird, ohne das Gemeinsame, das Verbindende irgendwie hinten anzustellen.
Das klingt auf jeden Fall sehr stark, als würde das Regelwerk oder generell die Statuten eigentlich euer Miteinander sehr gut fördern. Als du aber auf den Weg in das Noviziat gegangen bist, hast du auf dem Weg irgendwas zurücklassen müssen, irgendwas sozusagen in deinem, ich nenne es jetzt einfach mal, alten weltlichen Leben zurückstellen müssen auf diesem Weg, was einfach im Kloster dann oder unter diesen Regeln dann nicht mehr möglich war?
Also im Noviziat begibt man sich ja schon in der Gemeinschaft und man versucht, die sogenannten evangelischen Räte einzuüben. Das ist schon das Ziel und das hat natürlich ganz konkrete Folgen in dem Sinne. Also wir versprechen zum Beispiel das Armutsgelübde und das heißt, bei mir stand dann erstmal eine Entrümpelungsaktion an, weil ich gesagt habe, man muss sich, wenn man woanders hinzieht, sich auch von irgendwelchen Dingen trennen können und das ist aber auch was sehr Befreiendes. Also wir leben ja als zum Beispiel im Kloster in der sogenannten Gütergemeinschaft. Das heißt, was ich verdiene oder später verdienen werde, das kommt in einem gemeinsamen Topf und dadurch finanzieren wir uns als Gemeinschaft, weil wir ein großes historisches Gebäude haben und natürlich auch viele Verpflichtungen, die wir eingegangen sind. Und das ist sozusagen auch was, worauf man sich einlassen muss, dass man wird natürlich versorgt, man bekommt auch ein Handgeld, sagen wir das, wir können in Urlaub fahren, also man darf es nicht zu hoch hängen, aber nichtsdestotrotz zum Beispiel der Punkt, auch ein Punkt, dass man wissen muss, wenn man in den Orden geht, muss man natürlich, kann man nicht frei über sein Geld verfügen oder man kann auch jetzt keine Beziehung eingehen oder man muss auch, das ist so das Gehorsamsgelübde, was auch ein bisschen vielleicht antiquiert klingt, aber das kann man auch ganz modern formulieren in dem Sinne, dass man sagt, eine Gemeinschaft hat auch bestimmte Erfordernisse und ich kann nicht nur machen, was ich möchte, sondern ich muss mich auch auf die Mitbrüder, auf die Gemeinschaft einlassen und auch auf die Dienste, die in so einer Gemeinschaft konkret zu tun sind. Und das sind, glaube ich, schon so Dinge, die einfach das Ordensleben auszeichnen und darauf muss man sich auch einlassen können.
War das für dich am Anfang an so manchen Punkten eine gewisse Herausforderung, dass du gesagt hast, musste ich mir jetzt erstmal daran gewöhnen oder ein Stück weit umstellen oder war das für dich relativ einfach, dass du eigentlich in den Orden eingetreten bist und gesagt hast, ist eigentlich gar kein Problem?
Also mir ist es tatsächlich relativ einfach gefallen. Also das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt an einem Punkt wirklich gehadert und von daher deswegen kann ich da schwer sozusagen jetzt einen Punkt ausgreifen, sondern ich konnte mich da ganz gut in das Ordensleben eigentlich einfügen, ohne jetzt eine Riesenkrise zu haben oder an einem Punkt zu sagen, das passt jetzt überhaupt nicht.
Also eigentlich bist du ein Mensch, höre ich raus, der von Anfang an schon fast für das Ordensleben geboren war, sich auf den Weg dorthin oder hinein begeben hat, in seinem Noviziat nun im Chorherrenorden im Kloster Roggenburg steckt. 900 Jahre lang gibt es diesen Orden schon und er hat ja schon sein ganzes Leben lang, er hat es als Sensor bezeichnet, ja, für die Glaubensgemeinschaft und hat sich dann auf den Weg begeben und hat, trotz dass er schon Theologie und Gymnasiallehramt studiert hat, gesagt, nein, ich möchte lieber in die Ordensgemeinschaft gehen, ich werde Novize und gehe nach Roggenburg. Und das macht er zwischenzeitlich. In dieser Funktion ist er heute auch hier und wir möchten natürlich drüber sprechen, was es mit dem Noviziat so auf sich hat, beziehungsweise haben da auch schon sehr stark reingeschaut. 1 bis 2 Jahre lang geht das Ganze und ich frage jetzt einfach mal relativ direkt, wie geht's denn danach dann weiter?
Ja, wie es danach weitergeht, da muss ich dir jetzt schon fast ein bisschen widersprechen, weil es so ein bisschen angeklungen ist, das ist so ein völliger Bruch. Es ist gar nicht so ein völliger Bruch, weil bei mir geht es tatsächlich in der Schule weiter. Also ich werde nach dem Jahr jetzt in das Referendariat gehen, nach Augsburg und werde da bei den Benediktinern mitleben und am Peutinger Gymnasium und am Gymnasium in Friedberg für meine Unterrichtsfächer Deutschgeschichte und katholische Religionslehre für 2 Jahre weiter ausgebildet werden. Von daher ist es schon so, es ist natürlich was Besonderes in dem Sinne, dass ich in den Orden bin, aber die Ursprungsausbildung lässt nicht ganz von mir.
Das heißt, du bist auf der einen Seite Teil des Ordens, aber dein, ich sag mal, weltlicher Ausbildungsweg geht trotzdem auch weiter.
So ist es. Und das ist gar nicht so ungewöhnlich bei uns, weil wir eine Ordensgemeinschaft sind, die zum Beispiel auch einen Kirchenmusiker hat oder jemanden, der das Bildungszentrum leitet oder in Windberg, was unser Mutterkloster ist, die in den unterschiedlichen kategorialen Feldern bei der Bundeswehr in der Seelsorge zum Beispiel tätig sind. Das zeichnet uns eigentlich aus, dass wir ganz unterschiedlich Tätigkeitsbereiche haben und die mit unserem Ordensleben auch vereinbar sind.
Das ist spannend, weil ich habe mir unser Orden immer vorgestellt, ja, das sind dann am Ende Menschen, Mönche, die dort oder auch Nonnen, wenn wir jetzt in ein weibliches Kloster gehen, die rein dort leben und, ich sag mal, ihr Leben, ihre Arbeit rein Gott widmen.
Das machen wir im Idealfall natürlich auch, aber auf eine andere Weise als vielleicht ein Mönchs- oder Nonnenorden. Das heißt, wir zum Beispiel haben eine 100%ige Berufstätigkeit, die Patres ausüben. Jeder ist in seinem beruflichen Tätigkeitsfeld unterwegs und ist gleichzeitig in der Ordensgemeinschaft. Aber unser Ziel ist auch, in dem aktiven Bereich, wo wir sind, den Glauben zu verkündigen oder zumindest durch unser Leben ein Zeugnis davon zu geben und nicht sozusagen Ordensleben von Berufsleben völlig zu trennen, sondern es gehört einfach zu unserer Ordensspiritualität dazu, dass wir ein starkes, aktives Element haben.
Ihr seid, wenn ich das richtig verstanden habe, 10 Männer im Kloster Roggenburg, im Chorherrenorden. Ich würde jetzt mal aus dem Bauch raus sagen, das ist ja doch noch eine überschaubare Menge. Ich hätte, wenn ich jetzt an so ein Kloster denke, doch mit mehr Personen gerechnet. Wie seid ihr da strukturiert? Du hattest ja schon mal auch von verschiedenen Rollen schon mal so leicht angeklungen gesprochen, aber gibt es da bei euch eine gewisse Struktur, jemand, der den Orden sozusagen auch leitet, verschiedene Funktionen innerhalb des Ordens, verschiedene Zuständigkeiten?
Die gibt's zweifelsohne, weil nur eine Gemeinschaft kann nur mit einer gewissen Struktur leben. Bei uns ist der Vorsteher des Klosters, nennt sich Abt, der sitzt in Windberg und der ist der Letztverantwortliche für alles, was auch in Roggenburg passiert. Und wir haben dann einen Prior, der leitet unsere Gemeinschaft konkret vor Ort in Roggenburg. Der wird unterstützt von einem Subprior, das könnte man sagen, der stellvertretende Leiter. Und wir haben noch einen Provisor, der für alle finanziellen Dinge zuständig ist und das versucht gut zu betreuen. Und dann natürlich übernimmt jeder Mitbruder im Orden eine konkrete Aufgabe. Also in meinem Fall zum Beispiel, ich kümmere mich um Social Media und um die Homepage und um verschiedene Dienste im Haus, gibt zum Beispiel Kirche- und Klosterführungen. Und so übernimmt jeder in seinem Bereich eine gewisse Verantwortung. Und es gibt natürlich auch eine Art von Leitungsstruktur, weil nur so kann man auch gut zusammenleben. Es muss irgendeine Form von Ordnung auch geben.
Ich frage es einfach auch mal ein bisschen provokant, weil viele, wenn sie an Kloster denken, die stellen sich ja auch so gewisse Klostergärten vor, wo oft viele Kräuter natürlich auch sind, wo ja, die Klöster bzw. die Bewohner des Klosters selbstständig auch Dinge anbauen. Bei 10 Personen, du hast jetzt gesagt, ihr geht ja auch ein Stück weit euren weltlichen Berufen noch nach. Das klingt für mich jetzt nicht so, als würdet ihr euch da wahnsinnig viel selbst versorgen.
Ja, das stimmt. Das machen wir tatsächlich weniger. Dadurch, dass wir einfach sehr beruflich eingebunden sind in weltlichen oder auch natürlich geistlichen Berufen wie die Pfarrer. Und unsere Gärten zum Beispiel haben wir irgendwann entschieden, dass wir die für die Öffentlichkeit öffnen. Also jeder, der nach Rockenburg kann, kann in unseren Kräutergarten, kann ins Efeu-Labyrinth. Das sind gar nicht mehr unsere Gärten in dem Sinne, sondern die sind öffentlich zugänglich, weil wir gedacht haben, die sind so schön, das wäre einfach zu schade, wenn wir die nur für uns hätten. Und deswegen ist es schon so, dass wir natürlich auch Unterstützung haben im hauswirtschaftlichen Bereich durch Mitarbeiter. Nur so können wir auch die unterschiedlichen Tätigkeitsfelder gut selber erfüllen, sonst würde es gar nicht funktionieren.
Das heißt, ihr müsst auch euer Essen nicht selber kochen, sondern ihr habt wahrscheinlich...
Jetzt kommt es auf die Klassikerfragen zu sprechen. Das ist tatsächlich eine Klassikerfrage. Aber es ist schon so, wir haben auch einen Pate, der mit in der Hauswirtschaft mithilft. Aber es ist so, dass wir natürlich auch von Damen, die einfach da uns viel unterstützen in dem Hauswirtschaftsbereich, auch profitieren. Und das ist auch, das ermöglicht uns auch in vielen Bereichen tätig zu sein, weil wir für andere Dinge einfach keine Zeit verwenden müssen.
Ist ja durchaus gerechtfertigt. Und ich meine, es ist ja, denke ich, auch eine berechtigte Frage. Gerade wenn der Orden etwas kleiner auch ist, wenn es gibt ja trotzdem viele Aufgaben zu bewältigen und dass man sich da natürlich dann, gerade wenn man noch anderen ja, Aufgaben auch außerhalb des Klosters wahrnimmt, dass man da ein Stück weit eben auch irgendwann in die Bredouille kommt zu sagen, ja, wir brauchen da vielleicht auch ein bisschen Unterstützung an dieser Stelle.
Ja, und die Hörerinnen und Hörer, die schon mal in Rockenburg gewesen sind, werden auch wissen, dass wir jetzt nicht in einem kleinen Einfamilienhaus leben, sondern in einem Kloster, in einem historischen Gebäude. Und da gibt's eigentlich viel zu tun, weil natürlich viele Gruppen kommen. Und das wollen wir natürlich auch, aber das geht natürlich nur, wenn jemand zum Beispiel auch ganz konkret die Räumlichkeiten in Schuss hält und sich darum kümmert.
Ganz klar. Es hätte ja durchaus aber auch sein können, dass ich vergleiche jetzt mal mit der Schule, ja, dass es so eine Art Tafeldienst gibt und der geht dann einmal reihum. Jeder darf mal zum Abspülen. Aber das ist vielleicht dann doch etwas sehr aus der Historie noch gegriffen.
Ja, obwohl so ganz aus der Historie gegriffen ist es nicht. Also zum Beispiel, wir kümmern uns um unser Abendessen selber und um bestimmte Dinge wie die Getränke und so weiter. Also da gibt es natürlich auch bestimmte Verantwortlichkeiten, die wir im Haus übernehmen, damit natürlich auch das Zusammenleben einfach funktioniert.
Jetzt bist du als Novize ja noch sehr, ich würde jetzt mal sagen, am Anfang deiner Glaubensreise, zumindest hinsichtlich des Klosterlebens. Bist du mit einer gewissen Vorstellung an die Geschichte herangegangen, dass du gesagt hast, ich möchte vielleicht irgendwann mal eine gewisse Position auch in der Ordensstruktur wahrnehmen, ich möchte mich irgendwo hin entwickeln, oder war das für dich erstmal, nein, ich möchte einfach generell rein und dann schauen wir mal, wo es mich hintreibt?
Also ich habe keine Agenda oder so, wenn du das meinst. Also die Grundfrage für mich war, passt das Ordensleben für mich und kann ich mir vorstellen, in Rockenburg gut zu leben, und ist es was mich irgendwie auch innerlich erfüllt und glücklich macht? Das war eigentlich das Entscheidende. Und was dann passiert in so einem Ordensleben, weiß man nie. Und die Pläne schmieden ist immer schön und gut, aber ich gehe mit einer gewissen Offenheit dran und bin ganz gespannt, was mich noch die nächsten Jahre so ein bisschen erwarten wird.
Ich meine, du hast ja auch gesagt, das Noviziat, das ist ja auch dazu da, selber herauszufinden, passt das für mich, möchte ich wirklich in diesen Orden beziehungsweise in das Ordensleben hinein. Gab es für dich da in dieser Zeit, klar, kann mir vorstellen, am Anfang ist ja erstmal alles neu, da ist vieles auch erstmal toll, aber gab es für dich schon mal den einen oder anderen Tag, an dem du gesagt hast, heute zweifle ich etwas an der Entscheidung?
Jetzt kommen wir zu den richtig kernigen Fragen, die hier gestellt werden. Also es gibt natürlich immer Tage, wo man sagt, man hadert mal oder so weiter. Das ist zweifelsohne so, und es wäre jetzt auch nicht ehrlich zu sagen, dass alles immer Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das ist nicht so, wenn man in einer Gemeinschaft lebt. Und wenn man das sucht, glaube ich, ist man auch im Ordensleben ein bisschen falsch. Also weil wir natürlich auch eine Gemeinschaft sind, die miteinander lebt und die ein Leben teilt. Und da gibt es immer Dinge, die man selber vielleicht anders machen würde oder auch, wo man sagt, da stimmt man zu. Für mich entscheidend ist, ob die Grundlinie passt. Ob ich sage, ich fühle mich wohl, ich fühle mich heimisch, ich fühle mich geborgen. Und kann ich hier auch, also passt es, fühle ich mich hier wirklich glücklich erfüllt? Und das kann ich bejahen. Und das ist für mich das Entscheidende. Und das große Glück ist ja, dass man auch wirklich Zeit hat, wenn man in Orden geht. Also man ist ja erst Interessent, dann, wo wir drüber gesprochen haben, Novize, aber auch nach dem Noviziat bindet man sich ja erst auf 3 Jahre an die Gemeinschaft. Das heißt, im Gesamten, erst in 5 bis 6 Jahren entscheidet man sich fest, möchte ich mein Leben hier verbringen, sodass ich noch alle Freiheiten habe und damit einer wirklich großen Offenheit rangehen kann und sagen kann, jetzt schauen wir mal, wo der Weg mich überhaupt hintreibt.
Das heißt, nach 5 Jahren erst kommt der Punkt, an dem eigentlich final ja der letzte Schritt erfolgt, sodass man dann auch tatsächlich sein Leben lang im Ordensleben verbleibt.
Genau, so ist es.
Da gibt es dann auch keine Möglichkeit mehr auszusteigen oder kann man theoretisch sozusagen den Austritt aus einem Orden irgendwann im Laufe seines Lebens doch noch beantragen?
Das geht schon, wenn besondere Gründe vorliegen und es kommt gar nicht so selten vor. Es ist nur so, dass man der Gemeinschaft ein Versprechen gibt, auf Lebzeit zu bleiben. Das hat natürlich im weltlichen Bereich jetzt keine juristischen Folgewirkungen, sodass man natürlich wieder gehen kann. Aber es ist ja ungefähr so wie vielleicht bei der Ehe. Man verspricht ja schon, zusammen zu bleiben und es sollte man einfach nicht leichtsinnig so ein Versprechen geben. Das heißt, deswegen ist diese lange Zeit der Prüfung da und deswegen kann ich jeden auch, der vielleicht überlegt, ist das was für mich auch ermuntern, man wird nicht gleich sozusagen festgenagelt, sondern man hat diese 5 Jahre Zeit und da ist wirklich alle Zeit der Welt, sich selber zu überprüfen, ob das was für einen ist.
Sozusagen in sich zu gehen, selbst zu erfahren, ja, ist es das, was ich mir darunter vielleicht vorgestellt habe, der Weg, der mich ja auch zieht, den ich gehen möchte. Und dann nach 5 Jahren ist es dann soweit. Es spricht ja auch für sich, du hast vorher gesagt, ich glaube, der Älteste bei euch ist 81 Jahre. Der hat bestimmt auch viel zu erzählen, wenn er so auf ein langes Ordensleben zurückblickt. Zumindest, ich unterstelle ihm jetzt einfach mal, dass er jetzt nicht erst seit 10 Jahren dabei ist.
Das stimmt natürlich. Und das ist ja auch das Schöne an unserer Gemeinschaft, dass wir Mitbrüder unterschiedlichen Lebensalters haben und die natürlich mit den unterschiedlichen beruflichen Qualifikationen und den unterschiedlichen Lebensaltern natürlich auch so eine Gemeinschaft bereichern. Und da hoffen wir Jungen, glaube ich, können viel von den Alten lernen. Und aber es ist, glaube ich, ein gegenseitiges immer Geben und Nehmen in so einer Gemeinschaft.
Insgesamt scheint ja gerade die katholische Kirche, aber generell der Glaube, insbesondere jetzt bei jüngeren Menschen, bei den neuen Generationen, ich würde jetzt mal sagen, so ein Stück weit ja verloren zu gehen. Ja, die gehen nicht mehr so gerne in die Kirche, bewegen sich eher ein Stück weit weg von der Kirche insgesamt. Gerade in der katholischen Kirche, die verzeichnen jährlich ja Austritte, die Anhänger sozusagen werden immer weniger. Was bedeutet denn das für euch jetzt in der Ordensgemeinschaft? Ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich sind dann auch dafür die Interessenten weniger oder werden weniger.
Das ist so. Also die Ordensgemeinschaften kämpfen, glaube ich, alle mit einer gewissen Form von Nachwuchsmangel. Und wir sind zwar eine relativ junge Gemeinschaft noch, aber nichtsdestotrotz müssen wir auch immer werben um junge Männer, die sich vorstellen können, bei uns zu leben. Ich bin immer noch der Meinung, es lohnt sich. Wir haben auch was in dem Sinne, in Anführungsstrichen, zu bieten. Also es ist ein schöner Weg, auf dem man sich macht, wenn einem der Glauben wichtig ist und man in Gemeinschaft leben möchte und dieses aktive Element mag. Aber es ist schon so, wir müssen immer auch uns bekannt machen. Wir sind jetzt auf Social Media unterwegs, um auch da jüngere Menschen anzusprechen, um zu sagen oder auch um einladen zu werben, zu uns zu kommen.
Zu euch zu kommen, sich das mal anzuschauen und mit der Frage auseinanderzusetzen, möchte ich in den Orden hineingehen? So wie es wahrscheinlich auch du ja dann vor, ja, nicht so lange, es ist ja auch noch nicht her, getan hast und dann gesagt hast, ja, ich möchte in das Noviziat gehen. Vorher hast du dich von so manchen Dingen auch getrennt, insbesondere hast du gesagt, du hast auch entrümpelt, ja, wenn man umzieht, insbesondere auch in ein Kloster hinein. Da zieht man jetzt nicht mit Sack und Pack und allen Möbeln und dann kommt einmal der große Lastwagen und fährt alles in die Klostertore hinein, sondern ich könnte mir vorstellen, oder zumindest stelle ich mir das vor, vielleicht liege ich an der Stelle auch falsch, dass so das Zimmer im Kloster eigentlich schon ein Stück weit voreingerichtet ist und du nur mit wenigen Taschen, vielleicht auch nur einer, an deinem Hab dann dort einziehst. Ist es so?
Nein, oder? Nein. So ist es nicht. Also man könnte auch das Zimmer rein theoretisch selber einrichten, wenn man Möbel hätte und es gerne macht. Ich habe leider da nicht das Faible dafür, deswegen war ich ganz froh, dass es eingerichtet war. Und deswegen ist mir das Entrümpeln auch leicht gefallen. Aber natürlich kann man persönlichen Besitz mitbringen, Bücher, die einem wichtig sind oder Einrichtungsgegenstände. Das ist alles kein Problem. Für mich war es eher so, dass ich das zum Anlass genommen habe, um im neuen Lebensabschnitt auch mal einen gewissen Schnitt zu machen und mich von bestimmten Dingen zu trennen. Weil manchmal braucht man einen Anlass von außen, um auch mal ein bisschen Ordnung zu schaffen in seinem ganzen Gewust, das man so hat. Und es war für mich einfach ein willkommener Anlass.
Den hast du auch direkt genutzt und scheinst zumindest sehr glücklich darüber auch zu sein. Und ich hoffe natürlich auch für dich, dass es da nie den Zeitpunkt gibt in der Zukunft, wo du mal sagst, jetzt fehlt mir doch das ein oder andere von früher. Spannend auf jeden Fall, wie man den Weg hin in die Glaubensgemeinschaft, den Weg mit Gott gehen kann, ja, über das Noviziat hinein ins Ordensleben, so wie zum Beispiel Frater Kilian Neubert vom Chorherrenorden im Kloster Roggenburg. Das ist schon seit 900 Jahren gibt, also noch nicht ganz. Nächstes Jahr wären es 900 Jahre, aktuell sind es erst 899. Zu dieser speziellen runden Zahl, zu diesem Jubiläum planen Sie natürlich, ja, ein kleines Jubiläumsprogramm, könnte man schon sagen, möchten natürlich über diesen Weg auch ein bisschen auf das Klosterleben näher aufmerksam machen. Wir sprechen gemeinsam darüber, was uns da nächstes Jahr erwartet und was er natürlich, der heute bei mir ist, in diesem Programm auch maßgeblich dazu beiträgt, was er entwickelt. Er macht selber ein Noviziat, das dauert in der Regel so 1 bis 2 Jahre. Da kann man erstmal die Glaubensgemeinschaft bzw. das Ordensleben näher kennenlernen, für sich herausfinden, ist das der Weg, den man gehen möchte, passt man auch in die Ordensgemeinschaft hinein. Umgekehrt, ja, findet natürlich auch die Ordensgemeinschaft heraus, passt der Novize zu uns in die Ordensgemeinschaft hinein. Danach geht's dann weiter, da bindet man sich erstmal auf 3 Jahre und danach kommt dann der große Moment, an dem man entscheiden darf, möchte man tatsächlich sein Leben lang in der Klostergemeinschaft im Orden verbleiben oder doch dann lieber nicht. Er ist dann noch auf dem Weg dorthin, ist voller Freude. Momentan hat, glaube ich, für sich den richtigen Weg gefunden. Zumindest macht er den Eindruck auf mich. Wir möchten aber nicht nur breit über den Weg in die Ordensgemeinschaft hineinsprechen, sondern gerade im Kloster Roggenburg, der Chorherrenerden, dem er beiwohnt, den gibt's schon seit 899 Jahren. Das heißt, nächstes Jahr werden es 900 Jahre. Zu diesem Jubiläum, das gehört natürlich ein Stück weit gefeiert, ja, beziehungsweise Sie möchten natürlich oder möchten nicht nur, Sie stellen ein Jubiläumsprogramm auf die Beine und darüber möchten wir natürlich gemeinsam noch sprechen, ja. Ich denke, du warst jetzt, ich mal so grob nachrichte, natürlich nicht die 900 Jahre schon mit dabei, ja, im Jahr 1126 ist der Chorherrenorden im Kloster Roggenburg entstanden. Weißt du etwas zu dieser Entstehungsgeschichte? Gehört das sozusagen zum Noviziat dazu, dass man da zumindest das eine oder andere darüber lernt?
Ich hoffe, jetzt hört nicht mein Novizenmeister zu, nicht, dass ich hier was Falsches erzähle, aber ich kann es versuchen. Also 1126 ist das Kloster der Überlieferung nach gegründet worden. Und es ist eigentlich eine ganz klassische Gründung in dem Sinne, dass sich Adelige, bei uns die Grafen von Biebereck, dazu entschieden haben, im 12. Jahrhundert dieses Kloster zu gründen. Und die haben eine Stiftung gemacht, darauf sind die Chorherren entstanden. Was der Beweggrund der Stiftung ist, ist gar nicht so genau zu sagen. Es gibt so eine Legende. Der Legende nach ist der Grafensohn Siegfried bei der Entenjagd ertrunken im Weiher. Aber wie es immer so mit Legenden ist, es gibt auch andere Überlieferungen, so dass das eher in den Bereich der legendarischen Überlieferung gehört, so dass wir einfach nur feststellen können, dass wir eine adelige Gründungsstiftung haben und das Kloster sich im Laufe der Jahrhunderte zu einem gewissen Player in dem Sinne entwickelt hat, weil es dann auch landesherrschaftliche Funktionen übernommen hat und somit auch eine Form von Gerichtsbarkeit zum Beispiel im Roggenburger Gebiet hatte.
so hat sich dann der Orden über die 900 Jahre auch ein Stück weit weiterentwickelt wahrscheinlich. Bis er natürlich im heutigen Hier und Jetzt angekommen ist. Klar, du als Novize bist da ja auch noch neu mit dabei. Sozusagen, du, wenn wir dich jetzt in ein paar Jahren mal fragen, dann können wir natürlich auch herausfinden, wie sich der Orden zum Standpunkt heute weiterentwickelt oder verändert hat. Ist 900 Jahre so im Vergleich mit anderen Orden, du hast ja gesagt, ihr seid ein relativ junger Orden auch, wahrscheinlich.
Nein? Ja und nein, also wir gehören schon zu den alten Orden eigentlich dazu, weil wir ja, also der Prämonstratenserorden wurde 1120/21 gegründet in Prämontre und hat schon sein 900-jähriges Jubiläum gefeiert. Es gibt natürlich ältere Orden, wie diese Mönchsorden, wie die Benediktiner, die sind schon weit vor uns entstanden, aber das Gros der Ordensgemeinschaften, die im 19. Jahrhundert entstanden sind, sind einfach jüngere Orden. Das heißt, wir können uns stolzerweise noch zu den alten Orden zählen, würde ich schon sagen, bei 900 Jahre. Aber nichtsdestotrotz gibt es sowohl vor uns natürlich Ordensgemeinschaften, die gegründet wurden, als auch danach.
Aber ich denke, ihr seid mit Sicherheit stolz darauf, dass es euch 900 Jahre, wenn es auch erst nächstes Jahr ist, dann gibt.
Natürlich freuen wir uns über das 900-jährige Jubiläum und deswegen wollen wir es ja auch gebührend feiern, weil das passiert ja auch nicht so häufig.
Jetzt habe ich ein gewisses Fragezeichen, wenn ich das Wort feiern in Bezug auf die Kirche höre. Ja, das soll jetzt bitte nicht falsch verstehen, nicht heißen, dass die Kirche nicht feiern kann. Aber ich denke, wenn ihr ein Jubiläum feiert, dann wird das jetzt nicht eins zu eins vergleichbar sein, wie wenn eine andere Institution oder eine andere Einrichtung irgendein Jubiläum feiert und dann da irgendein Festzelt zum Beispiel aufstellt. Bei euch wird das, denke ich, anders ablaufen.
Ja, da hast du natürlich schon recht. In dem Sinne, natürlich haben wir spezifische Dinge, die wir uns überlegt haben, wie Einkehrtage oder Festgottesdienste, die natürlich zu unserem Programm zweifelsohne als Ordensgemeinschaft gehören. Wir wollen ja auch im 900-jährigen Jubiläum den Glauben feiern, vom Glauben erzählen und da natürlich mit Menschen auf den Weg machen. Nichtsdestotrotz haben wir auch ganz weltliche Dinge, die wir planen, wie zum Beispiel ein Escape Room in den alten Klostergewölbekellern, weil unser Ziel ist es schon, dass wir Kontakt mit Klosterleben auf unterschiedlichsten Plattformen bieten möchten. Sowohl Gruppen als auch Einzelpersonen laden wir sehr herzlich ein ins Jubiläumsjahr, um uns kennenzulernen und den Ort Roggenburg kennenzulernen, der auch sehenswert ist. Deswegen haben wir ein sehr breites Angebot.
Was, wenn du uns vielleicht so einen kleinen Einblick in das Jubiläumsprogramm geben kannst, was sind denn so vielleicht die wichtigsten oder interessantesten Stationen?
Ja, das kann ich gern machen. Also jeden zweiten Sonntag im Monat laden wir zu einem sogenannten Jubiläumssonntag ein. Da gibt es ein breites Potpourri. Das geht von Festgottesdienst über Weinverkostung bis hin zu Mittagessen im Klostergasthof, über Führungen durch Kloster und Kirche, die von einem unserer Patres gehalten werden. Da kann man am besten auf die Homepage schauen, da stehen alle Termine und auch die Themen der Führungen drauf, was einem anspricht. Wir haben ein Gruppenangebot, das heißt Schulklassen, Kinder-Jugendgruppen, aber auch Erwachsene, Pfarreien, Pfarrgemeinderäte etc. können kommen und bekommen ein Ausflugsprogramm von uns erstellt, von unserem Bildungszentrum. Da kann man sich einfach ans Bildungszentrum wenden und da wird man fachmännisch dann beraten. Es gibt spezielle Angebote, ich hatte es ja schon genannt, ein Escape Room, den man buchen kann, immer an den Wochenenden. Es gibt einen sogenannten Action Bound, man könnte es übersetzen mit einer digitalen Schnitzeljagd. Und es gibt natürlich unsere Kulturveranstaltungen, Kunstworkshops und besondere Gottesdienste. Am 3. Oktober haben wir einen Festgottesdienst mit unserem Bischof Bertram Meyer und unserem Generalabt Jos Wouters, so dass wir eigentlich übers Jubiläumsjahr ist immer etwas geboten in Roggenburg. Ein kleiner Tipp könnte ich vielleicht noch hinweisen, weil das ist natürlich ganz viel, was ich jetzt aufgezählt habe. Man kann das alles auf unserer Homepage www.jubiläum.kloster-roggenburg auch nachlesen.
Auch bin ich froh. Ich wollte hier schon ganz hektisch alles mitschreiben.
Ist nicht nötig.
Aber du hattest am Anfang zum Beispiel auch das Thema Weinverkostung angesprochen. Habt ihr sozusagen euren eigenen Wein dann oder ist das irgendein Wein, der im Klosterkeller gelagert wird?
Also den eigenen Wein haben wir nicht in dem Sinne, da Schwaben jetzt nicht so das explizite Weinland ist im Bayerisch Schwaben, aber wir kooperieren da mit dem Stift Kloster Neuburg seit 20 Jahren und die machen 3 Weine für uns, generell mit dem Kloster Roggenburg Label drauf und machen natürlich jetzt auch 2 Jubiläumsweine. So haben wir auch zum Beispiel ein Bier, das wir auch nicht selber brauen und da mit einer lokalen Brauerei, die nur 1 Kilometer entfernt vom Kloster ist, einfach mit einer Familienbrauerei kooperieren, sodass die unser Klosterbier brauen.
So, damit ist doch für die meisten Herren mit Familien eigentlich der Tag schon gerettet. Und für den Rest der Familie gibt's ja dann auch ein spannendes Programm. Da kann man sich dann rund um das Kloster informieren, wage ich jetzt einfach hier mal in den Raum zu stellen. Den interessanten Punkt Escape Room, den möchte ich jetzt aber noch mal ein bisschen näher betrachten bzw. mit dir drüber sprechen, denn ja, natürlich ein Ausflug ins Kloster, Veranstaltungen auch für Schulklassen, dass man ein bisschen was über das Ordensleben, das Kloster erfährt, das sind jetzt alles Dinge, ja, damit hat man fast schon ein Stück weit gerechnet, das ist jetzt nichts wahnsinnig Ungewöhnliches, würde ich jetzt mal behaupten. Aber den Punkt Escape Room, den hätte ich jetzt nicht in einem Kloster vermutet, beziehungsweise in einem Klosterjubiläumsprogramm. Wie war denn bei euch, beziehungsweise was war der ausschlaggebende, beziehungsweise der initiierende Punkt, dass ihr gesagt habt, ja, wir machen jetzt einen Escape Room?
Also unser Abt hat die Idee mitgebracht von einem Treffen mit verschiedenen Ordensoberen und fand es eine ganz tolle Idee, weil das Ziel war, dass wir einfach andere Zielgruppen ansprechen wollen und zeigen wollen, dass man in die Geschichte blicken kann. Also wir reisen im Escape-Raum in die Zeit des 30-jährigen Krieges und gleichzeitig Spaß und Action dabei haben kann. Und das versuchen wir mit dem Escape-Raum zu verbinden. Und der Abt hat die Idee uns Jüngeren gesagt und irgendwie, wir waren sofort begeistert, Feuer und Flamme, und haben einfach gesagt, wir machen das. Und dann haben wir nach geeigneten Räumlichkeiten gesucht und versucht da auch die Räumlichkeiten so weit herzurichten. Und es hat alles geklappt mit vielen ehrenamtlichen, tatkräftigen Helfern auch. Und so, dass jetzt die Räumlichkeiten stehen und wir einen Escape-Raum anbieten können, wo man in die Zeit reist, in die Geschichte reist und gleichzeitig Spaß dabei hat. So, dass man sagen kann, Ordensgeschichte zu oder Klostergeschichte in Roggenburg zu erleben, soll auch ein bisschen Spaß machen. Und das soll unser Escape-Raum leisten.
Habt ihr euch dann im Voraus mal andere Escape Rooms angeschaut, die sozusagen gespielt in Anführungszeichen oder besichtigt, um euch Ideen zu holen oder auch mal zu schauen, naja, wie ist denn das, ich sag mal, an anderen Orten aufgebaut, um euch davon inspirieren zu lassen?
Tatsächlich haben wir das gemacht. Also in Österreich gibt es einen Stift, das heißt Schlägel, und die haben einen Escape Room in ihren Kloster eingebaut. Und die waren auch so ein bisschen der Motor dafür zu sagen, okay, wir machen das auch. Und da haben wir natürlich uns kurz geschlossen mit den Mitbrüdern, das ist der gleiche Orden wie wir, und haben uns natürlich Anregungen, Ideen zur Umsetzung geholt, weil man kann nicht nur im eigenen Saft schmoren, sondern man braucht natürlich fachmännische Unterstützung und Beratung. Und die haben wir da gefunden in Schlägel.
Und dann habt ihr eure eigene Escape Room Geschichte entwickelt, beziehungsweise ihr seid wahrscheinlich auch immer noch dabei, die Räumlichkeiten entsprechend passend herzurichten, die Details, die Dekoration sozusagen, die da auch reingehört, beziehungsweise teilweise ja dann sogar auch die Spielelemente sind, entsprechend auch vorzubereiten, beziehungsweise in die richtige Form und Verfassung zu bringen, dass man danach auch dann hundertprozentig in die Geschichte eintauchen kann und den Escape Room spielen.
Völlig richtig, es ist ein buntes Potpourri, was da vorbereitet werden muss. Unser Ziel ist es, also die Eröffnung ist am 2. Januar. Und ab November dieses Jahres kann man den online buchen, auch über diese Jubiläumsseite wird drauf verwiesen. Und bis dahin wollen wir alle Arbeiten vollendet haben, sodass man da wirklich im Kalenderjahr 2026 an den Wochenenden und Feiertage den ganz frei in der Personenanzahl von 2 bis 8 Personen nutzen kann.
Das heißt 2 bis 8 Personen, die dann... An welchen Tagen hattest du jetzt gerade gesagt?
An den Wochenenden. Also er hat Freitag bis Sonntag offen und an den Feiertagen.
Ja, aber da findet sich ja sicherlich dann für jeden einen Slot, dass man dann vorbeikommen kann. Gibt es da Überlegungen, den dann auch übers Jubiläum hinaus vielleicht, wenn er entsprechend erfolgreich ist, noch stehen zu lassen? Oder sagt er, nee, wir haben ihn ganz gezielt fürs Jubiläum gebaut, danach brauchen wir die Räumlichkeiten vielleicht auch wieder, der muss dann am Ende des Jahres 26 wieder weichen?
Also da gibt's keine feste Entscheidung. Ich bin sehr gespannt auf die Resonanz. Ich bin der Meinung, wenn man ihn weiter betreibt, müsste man die Story ändern, um auch Gruppen, die schon mal da waren, die Gelegenheit zu bieten, die nochmal neu zu spielen. Wenn er jetzt einschlägt wie eine Bombe, dann bin ich wirklich auch bereit, ihn darüber hinaus weiter zu betreiben. Aber wir müssen mal schauen, wie er sich einfach entwickelt.
Wer weiß, vielleicht kriegt der Escape Room ja sozusagen Kinder. So ein Kloster ist ja jetzt nicht das kleinste Gebäude. Ja? Ich meine, ich weiß nicht, wie ihr ihnen von den räumlichen Gegebenheiten aufgeteilt sind, wie viele Räume da genutzt werden, wie viel theoretisch sozusagen verfügbar wären. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie da sicherlich noch mehr Platz findet, um irgendwas unterzubringen, wenn man das zumindest möchte.
Das ist im Bereich des Möglichen. Also wir sind ja ein großes Klostergebäude, also Platzhammer.
Also wer weiß, vielleicht ist das Kloster Roggenburg ab nächstem Jahr noch eine ganz andere Anlaufstelle, beziehungsweise dann nach 26, wenn sich's womöglich etabliert. Also es klingt auf jeden Fall sehr spannend, auch natürlich in die Geschichte des 30-jährigen Krieges einzubauen. Das hat mit Sicherheit ja auch eine Verbindung zum Kloster in Roggenburg, das ist ja vollkommen klar. War es für euch leicht, diese Geschichte zu entwickeln, oder musstet ihr da nochmal die Geschichtsbücher in der Klosterbibliothek studieren?
Also mir hat es Spaß gemacht, weil ich einfach auch Geschichte studiert habe von meinem Lehramtsstudium her, sodass das irgendwie sehr naheliegend war, mir da so ein bisschen was auszudenken von der Geschichte her. Aber natürlich, man wälzt dann schon ein paar Bücher, um natürlich auch was zu machen, was auch historisch zutreffend ist.
Dann will ich da auch gar nicht näher nachfragen. Wir wollen ja nicht irgendein womögliches Geheimnis oder irgendwas von der Geschichte vorwegnehmen, und dann haben irgendwelche Teilnehmer noch einen Vorteil, wenn sie dann in den Escape Room gehen. Spannend auf jeden Fall, dass ja so eine Einrichtung wie ein Escape Room dann in den Klosterkeller sozusagen zieht. Insgesamt ein generell sehr vielfältiges, sehr attraktives auch Jubiläumsprogramm für das Jahr 2026, für das 900-jährige Bestehen des Chorherrenordens im Kloster in Roggenburg. Gibt es für dich irgendwas im Zusammenhang mit dem Jubiläum, wo du sagst, oh, da freust du dich noch ganz besonders darauf, oder das ist für dich auch ein Grund, sehr jubiläumshaft gestimmt zu sein, was jetzt nicht unbedingt sich in irgendeinem Programmpunkt ausdrückt oder unbedingt für irgendwelche Gäste gedacht ist, sondern vielleicht auch irgendwas Internes für euch?
Also ich freue mich tatsächlich eigentlich, obwohl es jetzt nicht ganz deine Frage beantwortet, aber ich freue mich tatsächlich, dass wir zeigen in dem Jahr, dass jeder kommen kann und wir hoffentlich für jeden ein passendes Angebot haben. Weil natürlich, wir feiern auch gemeinsam das Jubiläum, wir freuen uns als Gemeinschaft drüber. Aber als Ordensgemeinschaft leben wir nicht für uns selber in einem Kloster, sondern wir wollen das auch mit anderen teilen. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und das ist auch das, was wir gerne machen. Wir wollen bei den Menschen sein und wollen auch zeigen, dass wir ein offenes Kloster in Roggenburg sind. Und wenn ich eins vielleicht rausgreife, ich bin schon sehr gespannt. Wir haben normalerweise keine öffentlichen Führungen zum Beispiel bei uns. Und ganz viele Leute fragen, kann ich mal ins Kloster? Kann ich die Orgel anschauen? Kann ich mal das sehen? Und das kann man in dem Jubiläumsjahr. Und das ist, glaube ich, auch was, wo man sagen kann, jawohl, jetzt kann man es mal und nutzen Sie die Gelegenheit.
Wenn du jetzt so explizit die Orgel erwähnt hast, ist die etwas derart Besonderes im Kloster in Roggenburg, oder warum fragt jeder nach der Orgel?
Ja, sie wird die große Roggenburgerin genannt, hat 66 Register. Und unser Pater Stefan ist ja gelernter Kirchenmusiker und Orgel- und Glockensachverständiger des Bistums Augsburg und ist natürlich ein profunder Kirchenmusiker. Und er wird an zwei dieser Jubiläumssonntage eben eine exklusive Orgelführung machen für Interessierte. Da kann man dazukommen. Die genauen Termine stehen, wie gesagt, im Programmheft. Und es ist einfach ein Highlight, würde ich sagen, in dem Jubiläumsjahr.
Kannst du Orgel spielen?
Jein. Also ich habe mir das selber beigebracht, aber ich kann nicht professionell Orgel spielen.
Dann kann ich dich aber trotzdem fragen, wie schwierig ist es, eine derart große Orgel zu bedienen?
Also mir fällt es schon schwer, ob der vielen Möglichkeiten der Registraturen von so einer Orgel, weil man sich erstmal zurechtfinden muss. Man hat ja so 66 Register, das heißt Knöpfe, die ich ziehen kann und die immer unterschiedliche Töne geben, und das ist gar nicht so einfach, sich da erstmal zu orientieren.
Das kann ich mir vorstellen, weil ich denke, ja, nur weil die Orgelpfeifen mehr werden, habe ich nicht mehr Hände und Füße.
Ja, ja, und es ist also eine, also wer jetzt man zur Führung zu mir kommt, der weiß dann schon die Frage, die ich jetzt stelle, ist jetzt quasi eine exklusive Information für die Hörerinnen und Hörer. Ich frage immer bei der Führung, wie viele Pfeifen gibt es denn bei so einer Orgel? Weil ich glaube, man kann sich das manchmal gar nicht vorstellen. Und es sind in Rockenburg 4000 Pfeifen, die Orgel hat. Und da sieht man schon auch, was da für eine bauliche Leistung dahinter ist, zwischen so einem, in so einem Instrument eigentlich drinnen steckt. Und das finde ich schon irgendwie faszinierend.
Also wer die alle mal reinigen muss, der ist auch eine Weile beschäftigt.
Ganz sicher.
Aber man kann sich die Frage schon mal merken, beziehungsweise die Antwort, falls man eine exklusive Orgelführung macht. Generell zum 900-jährigen Jubiläum nächstes Jahr im Kloster Roggenburg gerne vorbeigehen. Wer sich das Programm nicht merken konnte oder einfach sagt, Escape Room, ich möchte mich da gerne anmelden. Ab November hast du gesagt, auf kloster-roggenburg.de. Da gibt's nochmal die ganzen Informationen, da findet man alles. Ansonsten muss man die Sendung eben nochmal hören. In diesem Zuge bin ich auch am Ende angekommen. Vater Kilian Neubert, ich danke dir für deine Zeit, für deine vielen Informationen, die du heute mit dabei hattest, den Einblick, den du uns auch gegeben hast. Und wünsche dir natürlich auf deinem Ordensweg weiterhin viel, viel Freude und eine tolle Zeit.
Ja, vielen Dank, dass Sie zugehört haben und vielen Dank für das nette Gespräch.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6.